Hi, mein Name ist Christian Rumm und ich präsentiere euch den Money Talks Radio Podcast. Hier erfahrt ihr alles zu den Themen innovativer Vermögensaufbau, finanzielle Bildung und Unternehmertum. Wir schauen gemeinsam über die Schulter von Bestsellerautoren, Insidern, erfolgreichen Unternehmern und Gründern. Ich wünsche euch viel Spaß und don't believe the hype. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Money Talks Radio Podcast. Mein Name ist Christian Rumpf und ich freue mich tierisch, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute widmen wir uns dem Thema Investieren in Immobilien. Und was liegt da näher, als sich einen erfolgreichen und erfahrenen Investor mit ins Gespräch zu holen? Aus diesem Grund heute mit dabei Dr. Florian Roski, Unternehmer, aktiver Immobilieninvestor und nicht zuletzt Buchautor mit dem Buch Das Einmaleins des Immobilienmillionärs. Also offensichtlich qualifiziert für unser Gesprächsthema heute und deshalb freue ich mich, dass er dabei ist. Hallo Flo.
Hallo Christian, freue mich auch, dass ich hier bin beim Money Talks.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Florian, wir machen das immer so, dass unsere Interviewpartner mal so einen kurzen Rundflug über ihre bisherige Vita, was sie aktuell machen, was sie gemacht haben, von sich geben. Erzähl uns doch einfach ein bisschen was zu dir.
Einen kurzen Rundflug, okay. Ja, wo geht's los? Also ich komme eigentlich aus Niedersachsen, aus Göttingen und bin dann damals nach dem Abi, wie das so üblich ist, um Flücke zu werden, nach Nürnberg gezogen und habe hier an der Uni studiert. Angefangen habe ich mit Betriebswirtschaft, relativ trockenes Thema, und habe damals dort neben der Betriebswirtschaft noch Psychologie studiert, weil ich mir mal gedacht habe, okay, eins ist es, die Zahlen zu verstehen. Die andere Seite ist es auch, sie richtig zu interpretieren und vor allem es den Leuten auch oder den Kollegen auch so rüberzubringen, dass sie was damit anfangen können. Mhm. Nach der Uni habe ich dann bei einem Start-up angefangen. Wir waren am Anfang 7 Mann, haben quasi in so einem Mehrfamilienhaus angefangen, ganz klein und klassisch, und haben dann die Hütte aufgebaut von 7 Mann auf 500, bis vorbereitend zum Börsengang.
Super.
Und in der Zeit habe ich ganz viel zum Thema Unternehmertum und Gründung gelernt. Ich weiß nicht, wie viele Standorte ich eröffnet habe, aber es waren viele. War auch relativ viel unterwegs in verschiedenen anderen Ländern und habe dort geholfen, verschiedene Standorte, ich sag mal so, aufzubauen. Und in dieser Zeit, ich sag mal so, habe ich ja immer mehr so meine Leidenschaft für das Thema Gründung entdeckt und entwickelt. Habe dann noch einen Executive MBA gemacht in China, habe dann nochmal in England promoviert, also bin auch ganz gut rumgekommen und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, es gibt Menschen, die verwalten gern und andere bauen gerne auf, also mache ich meinen Job draus. Und habe dann quasi selber meine eigene Firma gegründet, damals zu zweit mit einem Kollegen. Und ich war quasi zuständig für das Thema Gründung, Gründungsberatung, Aufbau, Wachstum. Und mein Kollege hat damals das Thema Finanzen und Finanzmanagement abgedeckt. Und heute sind wir wieder 40 Mann, sind Marktführer im Bereich Gründungsberatung, haben da auch schon ganz tolle Preise gewonnen und sind 2016 zur besten Gründungsberatungsgesellschaft Deutschlands gekürt worden. Und ja, also das ist so ein bisschen zu meinem unternehmerischen Werdegang.
Super.
Wie für Unternehmer üblich, ich sag mal so, will man natürlich dann auch unternehmerisch seine Altersvorsorge in die Hand nehmen. Da gehört also dazu, dass man nicht Opfer der Sparlobby wird, sondern dass man das selber macht. Und da gibt es eigentlich nur drei Bereiche. Entweder man gründet sein eigenes Unternehmen oder ich sag mal so, beteiligt sich in anderen Unternehmen, oder man kauft Gold und Silber, so habe ich das damals wahrgenommen. Und der dritte Teil, finde ich der einfachste, ist die Immobilieninvestition. Und so habe ich dann damals angefangen mit der Idee finanzielle Unabhängigkeit, weil das ist für mich, also Unabhängigkeit, gerade ein Wert, der ganz, ganz wichtig ist, und auch Altersvorsorge, und so bin ich dann zum Thema Immobilien gekommen.
Ja, spannend. Super, jo. Vielen Dank für den Einblick. Hört sich sehr interessant an. Mit Sicherheit unheimlich viel erlebt und
Gas gegeben.
Ja, ist ja auch richtig so. Finde ich sehr, sehr gut. Florian, du hast schon gesagt, du hast dich mit verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt, etwas für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau zu tun, unter anderem auch Gold oder Edelmetalle genannt. Was war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, dich dann tatsächlich intensiver mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen?
Recht einfach. Ich sag mal so, was will man als Investor? Die Frage habe ich mir zuallererst mal gestellt und ich habe mir auch die Frage gestellt, was für ein Investor bin ich eigentlich selber? Was du als Investor willst, ist ganz klar maximale Rendite bei maximaler Sicherheit. So, damit bin ich jetzt in die Bank marschiert und habe diese Forderung mal auf den Tisch gelegt und da habe ich festgestellt, da gibt es scheinbar Zielkonflikte. Also habe ich mir selber überlegt, okay, was kannst du machen, und bin dann quasi auf das Thema Immobilien gekommen, wo ich das eigentlich, oder nicht eigentlich, wo ich das gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, dass wenn ich in diese Materie investiere und habe eine gute Strategie, dann kann ich dort bei einer sehr hohen Sicherheit wirklich eine gewaltige Rendite letztendlich erzeugen. Warum bei hoher Sicherheit? Das ist ganz einfach. Ich habe mir mal früher gedacht, Mensch, wenn dir eine Bank einen Kredit gibt für 1, 2 oder 3%, dann stuft ja auch schon die Bank die Immobilienfinanzierung oder die Immobilie an sich als enorm sicher ein. Entsprechend kannst du da nicht viel falsch machen. Also ich bin da ganz pragmatisch und einfach rangegangen. Und Rendite, ich habe auch mal im Teil Mathe studiert, da gibt es sowas, das heißt Leverage-Effekt. Mhm. Das heißt letztendlich, umso mehr Fremdkapital du einsetzt, umso höher ist deine Eigenkapitalrendite, und habe dann schnell erkannt, dass man mit Immobilien Rendite machen kann, weit, weit über 40-50%. Und ich sag mal so, sie doch als sehr, sehr sicher eingestuft werden. Und entsprechend, sage ich mal so, habe ich dann angefangen, meine Strategien und Methoden zu entwickeln, um dann damit in Immobilien zu investieren. Und habe ich bis heute nicht bereut, ist wirklich die einfachste Sache, viel Geld zu verdienen.
Okay, ja, spannend. Florian, wie hast du dich an das Thema rangetastet? Hast du dich mit Literatur beschäftigt, hast du Bücher gelesen, bist du auf Seminare gegangen, auf Fortbildungen, oder hast du einfach, ich sag mal hemdsärmlich, einfach mal die erste gekauft und am lebenden Objekt geübt? Wie bist du in das Thema rangegangen?
Also ich sag mal so, ich habe mich mal rudimentär damit beschäftigt, so wie man Auto kauft, man überlegt sich halt erstmal, welche Kosten hast du, welche Ertragsmöglichkeiten hast du, und bin dann relativ einfach an die Sache rangegangen und habe dann damals mein Studentenapartment als erste Investition gekauft. Das war im Nachgang vielleicht nicht meine Highlight-Investition, aber es war die, wo ich am meisten bei gelernt habe. Ja. Und hat mir dann quasi ein bisschen Zeit genommen, hab mal geguckt, okay, wie ist denn das so, wie fühlst du dich an als Vermieter, magst du denn das? Denn viele denken ja immer, wenn du Vermieter bist, dann musst du irgendwie Klos reparieren oder ständig ruft dein Mieter an und will irgendwas von dir, oder überall gibt's Mietnomaden, die nur darauf aus sind, umsonst in deiner Wohnung wohnen zu dürfen. Und das sind natürlich die ganzen Vorbehalte, mit denen man antritt. Und habe dann eigentlich festgestellt, dass das alles Humbug ist, sondern wenn man, ich sag mal so, sich Mühe gibt bei der Mieterauswahl, dann hat man eher Leute, die einfach nett wohnen wollen und keinen Ärger wollen. Und genau das Gleiche will ich. Ich will nett vermieten und keinen Ärger. Und habe dann festgestellt, dass das wirklich eine gute Sache ist. Auch, ich sag mal so, macht Sinn, ja zuerst mal seine Steuererklärung zu machen, mal rauszufinden, welche Auswirkungen hat denn überhaupt so eine Immobilie auf deine Steuererklärung? Wie funktioniert denn das mit so einer Nebenkostenabrechnung? Und deswegen bin ich ein Fan davon, der Idee, dass Erfolg in kleinen und soliden Schritten passiert. Also ich habe klein angefangen, habe mir das angeguckt, habe gelernt und dann bin ich mutiger geworden.
Ja, kann ich wirklich absolut hundertprozentig unterstreichen. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man gerade am Anfang auch einfach ins Tun reinkommt und selber einfach merkt, wie sich das anfühlt, weil lesen kann man viel. Es gibt auch super interessante Seminare zu diesen Themen, aber das wirklich das Gefühl, selber zu merken, wie fühlt sich das denn an? Fühlt ihr mich dabei wohl oder eben nicht? Das bekommt man eben glaube ich, nur durchs Tun und durch selber reinspringen.
Absolut, Christian. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass es Menschen gibt, mit dem kannst du dich wirklich auch über die Materie auf extrem hoher Ebene unterhalten. Und wenn du fragst, okay, wie viel Immobilie hast du schon, dann sagen die keine. Das heißt, ich habe manchmal so das Gefühl, dass es üblich ist, dass man sich zu Tode liest, ja, aber dann am Ende wirklich Angst hat, den Schritt zu gehen. Und dementsprechend bin ich eigentlich ein Fan davon, dass man sich nicht, ich sag mal so, überinformiert und dann vielleicht sogar ängstlich wird, sondern dass man eine Informationsdichte schafft, wo man sagt, gut, jetzt habe ich einen eigentlich ein relativ gutes Bauchgefühl. Jetzt ist aber auch mal Zeit, was zu tun und loszulegen. Und dann hat das Wissen, was man danach wieder im nächsten Schritt dazulernt oder sich dazu holt, auch eine ganz andere Qualität. Denn viel von dem, was man liest, vergisst man ja auch. Ja. Da gibt's ja Statistiken dazu, dass wenn ich was lese, ein Buch, 2 Wochen später sind maximal noch 10% da. Das heißt, so Wissen aufzubauen, ist eine sehr mühsame Geschichte. Wenn ich allerdings was tue in der Realität und was ausprobiere, dann baue ich eine ganz andere Art von Wissen auf. Und da behalte ich in der Regel dann auch 90-100% von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deswegen bin ich ein großer Fan von ein bisschen was lernen, ein bisschen was tun und das im stetigen Wechsel und sich weiterentwickeln.
Absolut. Ich denke schon, dass man mit Sicherheit nicht blauäugig in das Thema reingehen sollte, weil häufig oder für die meisten Menschen ist es eben doch auch immer wieder eine große Investition. Von daher würde ich unterschreiben, darf man sich auf jeden Fall ein bisschen was anlesen, aber im Endeffekt nur durch die Erfahrungen, die man selber sammelt, kann man sich, glaube ich, auch da wirklich weiterentwickeln und ja auch langfristig erfolgreich werden mit dem Thema. Mhm. Florian, ich spreche mit vielen Investoren und auch mit vielen gerade jüngeren Leuten, die sich im Rahmen ihres Vermögensaufbaus mit dem Thema Immobilie beschäftigen. Viele sprechen immer von passivem Einkommen. Ich möchte mir dadurch ein passives Einkommen aufbauen. Das ist durchaus auch sinnvoll und ich kann das im Endeffekt auch unterstützen. Aber jetzt ist es ja bei Immobilien so, bevor dieses passive Einkommen da ist, ist zumindest meiner Erfahrung nach ja schon auch immer viel Arbeit notwendig. Ich sage mal, schon die Suche nach geeigneten Immobilien, gerade jetzt im aktuellen Markt, gestaltet sich ja schon alles andere als passiv, sondern ist wirkliche Arbeit. Mhm. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu?
Vielleicht mal ganz kurz eine Gegenfrage. Ja. Was wäre denn für dich passives Einkommen, ohne dass man was tun muss?
Die Frage ist, gibt es das überhaupt? Ja, also yep. Ich tue mich mit diesem Begriff passives Einkommen immer etwas schwierig, weil ich wüsste bisher, also ich habe noch keinen kennengelernt, der wirklich ohne etwas dafür zu tun ein Einkommen erzielt, außer er hat vielleicht was. Aber tatsächlich tue ich mich mit dem Begriff immer etwas schwer.
Das ist ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Ganz viele Menschen denken immer, man würde etwas bekommen und man müsste dafür gar nichts tun. Das wäre genauso wie, du bist Landwirt und hast einen Acker und schmeißt nicht einen Samenkorn auf den Acker und denkst, du würdest nächstes Jahr dann dafür als Belohnung große Kartoffeln kriegen. Ja. Also grundsätzlich gibt's eine Lebensmaxime, die kann ich nur jedem mitgeben. Wenn du deinen Acker nicht kultivierst, ihn top bestellst, ihn auf Vordermann bringst, dann gibt's auch keine Ernte. Also, oder anders ausgedrückt, alles hat seinen Preis, oder wie Warren Buffett sagen würde, there is no free lunch. Ja. Aber es gibt durchweg natürlich Investitionen, die sind sehr dankbar. Das bedeutet, einmal initial angeworfen nach einer bestimmten Strategie, dann, ich sag mal so, erwirtschaften die doch mit wenig eigenem Dazukommen zu tun über eine sehr lange Phase gute Kartoffeln. Also es gibt schon, ich sag mal so, besseres Anbaugut und schlechteres Anbaugut. Ne? Mhm. Aktives Einkommen ist halt etwas, wo wirklich gar nichts geht ohne dein Zutun. Vielleicht, wenn du irgendwas Angestellter tätig bist, in dem Moment, wo du den Hammer fallen lässt, ist aus. Ja. Ne, und bei Immobilie ist halt so, du musst sie einmal installieren und wenn sie dann läuft, dann hast du wirklich deine Ruhe. Ich würde sagen, das ist das passivst mögliche Einkommen, was es gibt. Mhm. Ich wüsste nicht, wo man mit weniger Arbeit letztendlich ein besseres Einkommen, vor allem auch nicht eine höhere Rendite erzielen könnte. Ich habe ja auch Einnahmen aus Autorentätigkeit. Gut, da musst du vorher ein Buch schreiben, aber im Prinzip hast du danach auch passives Einkommen. Ja. Oder wenn du eine Firma aufbaust oder ein System aufbaust, wo es dich nicht mehr braucht, trotzdem musstest du vorher dieses System aufbauen, um dann passives Einkommen zu bekommen. Ja. Na, das heißt, passiv eher in der Form, ich sag mal so, einmal die Geldmaschine angeworfen und das Intellekt liegt im Anwerfen der Maschine und Konstruktion der Maschine und danach sprudelt es im Prinzip. Und ich muss sagen, das kann eine Immobilie und das ziemlich gut.
Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Einschätzung. Das trifft bei mir so auf jeden Fall auf offene Ohren. Florian, lass uns mal so ein bisschen operativ werden. Ich spreche mit vielen meiner Kunden und mit Freunden, mit Familie. Viele haben Interesse daran, in Immobilien zu investieren, haben sich auch schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich nicht ganz einfach, die passenden Immobilien für sich zu finden, die auch noch eine entsprechende Rendite, kommt natürlich immer darauf an, was derjenige für eine Strategie verfolgt, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Wie schaffst du es, Immobilien zu finden, die für dich interessant sind?
Ich sag mal so, denke so, wie es jeder macht, übers Internet. Also ich würde sagen, dass ich 95% der Immobilien, die ich gekauft habe, ganz banal übers Internet finde.
Okay, das heißt und klassisch über
Immowelt, Immoscout, Planet Home und wie sie alle heißen. Aber ich sag mal so, wenn man sagt, es ist heute schwer, Immobilien zu finden, suggeriert es ja, dass es irgendwann mal leicht war. Es war noch nie leicht. Sagen wir mal so, du hast noch nie ein Geschenk bekommen. Da kam noch nie einer um die Ecke und hat gesagt, hier hast du 5 Pralinen, such dir doch bitte die dickste raus und nimm sie von meinem Teller. Ne, so war das noch nie. Sondern du musstest immer suchen, dass du was Gutes gefunden hast. Da sind wir wieder beim Thema Acker. Ne, und there is no free lunch. Und auch heute, ich sag mal so, musst du letztendlich dir viele Objekte angucken, um dann was Gutes zu finden. Was heute besser ist als je zuvor, ist eigentlich der Spread, aus was zahle ich für einen Kredit und was bekomme ich an Rendite. Als ich angefangen hatte, in Immobilien zu investieren, gut, da hatte ich vielleicht 7 oder 8% Rendite, aber ich musste für den blöden Kredit auch 5% bezahlen. Ja. Also mein Spread war 2-3%. Heute ist es so, heute kriege ich für 1,5 oder 1% einen Kredit, aber kriege eine Rendite vielleicht von 4,5 oder 5%. Das heißt, der Spread hat sich verbessert. Und für Leute, die eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgen, war es noch nie cooler als heute.
Okay. Hast du denn, ich sag mal, grundsätzlich ist es aber trotzdem so, zumindest stelle ich es so fest, dass der Wettbewerb natürlich gerade auf diesen offenen Plattformen sehr, sehr groß ist, sodass es mit Sicherheit schwierig ist, so stelle ich es fest, in Anführungsstrichen Schnäppchen zu machen, wenn es die überhaupt gibt. Gibt es noch andere Wege, wie du an Immobilien kommst? Hast du dir ein Netzwerk aufgebaut, zum Beispiel von Maklern, von anderen Mitstreitern, von anderen Immobilieninvestoren, mit denen du dich austauschst, oder gibt es dort noch andere Wege, die du verfolgst?
Also jeder glaubt immer, da gibt es ein ominöses, geheimes Netzwerk und man wartet dort und der Banker schickt dir die heißen Tauben ins Maul. Also ich persönlich glaube immer, das sind Geschichten von Leuten, die zu faul sind zu suchen. Das ist das Gleiche wie, wenn Menschen mir immer ständig erzählen, wie übel Geld ist und dass das Grundlage aller Übel ist, dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass sie selbst kein Geld haben und wollen sich damit trösten. Und meine Erfahrung ist, wenn jemand keine Immobilie findet, dann ist er nur zu faul zu suchen oder an seiner Suchstrategie zu arbeiten. Ich bin da ziemlich hart. Ich sag mal so, die ganzen Glücksritter sind ja momentan, ich sag mal so, im Bereich der ganzen Kryptowährungen unterwegs.
Ja.
Ne, also das Glücksrittertum, da ist, ich sag mal so, der Token schön weitergezogen. Das heißt, wenn man heute eine Immobilie kaufen will und schaut sich, also hat eine gute Suchstrategie, sage ich jetzt mal so, das heißt, man macht sich ein Suchraster und überlegt sich im Vorfeld, was will ich eigentlich? Will ich eine kleine? Will ich eine große? Wo soll die sein? Und setzt das Rustrachter sauber fest und nutzt dann die ganzen, ich sag mal so, Suchmöglichkeiten in diesen Portalen, die einen dann selber mit Immobilienangeboten permanent proliferieren, so dass ich quasi nur noch kurz mir die Sache angucken muss, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich was gefunden habe. Und was ich auch nicht vergessen darf, ja, die meisten sagen dann auch immer, ja, aber ist doch alles so teuer, und meine erste Frage ist dann immer, verhandelst du denn auch? Und dann stelle ich fest, dass die meisten immer denken, dass so ein Immobilienangebot wäre wie, keine Ahnung, in so einem Zwei-Sterne-Hotel das Essen. Da kann man schnell verhandeln. Aber bei Immobilien kannst du auch verhandeln. Und wenn dir der Preis nicht gefällt, dann rufst du einfach einen anderen Preis auf. Fakt ist natürlich, wenn ich in Hamburg, in den coolen Lagen, in München, in Frankfurt versuche zu investieren, also in Städte, wo die Nachfrage eklatant ist, da macht Immobilienkauf fast überhaupt keinen Sinn mehr. Denn das Verhältnis für Kaufpreis zu Miete ist dort sehr ungünstig. Nehmen wir München, wenn ich 10.000 Euro pro Quadratmeter zahle und hinterher dann von mir aus 14 Euro kalt kriege, dann ist das ein Verhältnis, das ist Schwachsinn. Wenn ich allerdings in einer guten B-Stadt wie, keine Ahnung, Hannover, Fulda, Würzburg, Fürth, Nürnberg investiere, dann zahle ich vielleicht 2.000, 3.000 Euro der Quadratmeter und kriege dort auch 10, 9, 11 Euro Miete, dann ist das Verhältnis hier schon besseres. Ne? Und da geht es einfach darum, auch ein bisschen flexibel zu sein im Kopf und sich Investitionsbereiche auszusuchen, wo das Verhältnis zwischen Kaltmiete und Investition gut ist, und jetzt kommt das Wichtigste, wo sich letztendlich die Stadt positiv entwickelt. Das heißt, ich investiere nur in Städte, die entweder stabil laufen von der Bevölkerungsentwicklung oder die steigen. Das ist ja eigentlich das Geilste bei Immobilien. Wenn ich mir eine Aktie kaufe, habe ich eigentlich null Plan, ob das Ding steigt oder fällt. Ich habe nur eine Vermutung. Bei Immobilien ist ganz einfach. Ich gucke mir den Mikrozensus, die Bevölkerungsentwicklung einer Stadt an. Die ist ausgelegt auf 10, 20 Jahre. Dann weiß ich ganz genau, okay, meine Aktie oder meine Immobilie im übertragenen Sinne steigt die nächsten 10 oder 20 Jahre. Dann muss ich nur noch ein günstiges Objekt finden und bumm, habe ich meine top-sichere Rendite. Renditesteigende Kapitalanlage. Das ist nicht schwerer. Also ich würde sagen, Immobilienkauf ist intellektuell auf einem Niveau von der Führerscheinprüfung. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich einmal verstanden habe, wie ich mit dem Auto gut von A nach B komme, dann läuft das Ganze.
Okay. Florian, ich glaube persönlich auch, dass es wichtig ist, vor allen Dingen im Vorfeld sich Gedanken zu machen, was man möchte, ja, welche Strategie man fährt, und vor allen Dingen gerade, wenn wir jetzt über Preise sprechen, welche Rendite ich haben muss, dass es sich für mich rechnet. Jeder muss im Endeffekt wissen, was er für seine Finanzierung bezahlt, wie viel Zins, wie viel Tilgung, und dann im Endeffekt auch schauen, wie viel darf die Immobilie denn kosten, damit ich auch inklusive der laufenden Nebenkosten kein Geld dabei tue.
Ja.
Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Wie viele Immobilien prüfst du tatsächlich? Wie viele machst du im Endeffekt davon? Du wirst wahrscheinlich häufig ein Gegenangebot machen zu dem, was zu dem Preis, der dir auf dem Tisch liegt. Damit man mal so ganz grob ein Verständnis dafür bekommt, wie groß sind oben, ist der Trichter oben, damit eine bei dir rauskommt?
Also ich sag mal so, über die Zeit hinweg entwickelt man natürlich, wenn man sich genug Objekte anschaut, eine ganz gute Nase. Wenn ich mir zum Beispiel, ich kaufe viel in Nürnberg, ich mag Nürnberg, wenn ich mir in Nürnberg Anzeigen anschaue, dann habe ich eigentlich schon ein recht gutes Gefühl dafür, ob da was gehen würde oder nicht. Mhm. Das lernst du, wenn du dir mal 100 oder 150 Stück angeguckt hast, wenn du erst die Anzeige liest und danach dir das Objekt anguckt und die Verhandlung führst, bekommst du so einen ganz guten Erfahrungswert. Und es ist wie mit allen Dingen. Umso mehr, wie du dich mit etwas beschäftigst, umso weniger Objekte musst du dir eigentlich angucken, um letztendlich dann zum Zuge zu kommen. Aber ich sag mal so, wenn es im Internet so 300 Objekte gibt, um mir die anzugucken und zu scannen, brauche ich wahrscheinlich eine Stunde oder zwei. Früher habe ich dafür wesentlich länger gebraucht. Aber ich habe da eine gute Methode entwickelt, die beschreibe ich übrigens auch in meinem Buch, mit dem Suchraster, wie man sehr schnell große Mengen an Angebote durchscannen kann. Und dann gucke ich mir in der Regel, ich würde mal so sagen, 5 bis 10 an, um eins zu kaufen. Aber wenn ich ganz oben den Filter mache, ich gucke mir echt alle an, undifferenziert, und dann bleiben vielleicht 5 über oder 10 über, und von denen wird es 1 oder 2.
Okay, alles klar. Ist es bei dir ein Prozess, der dich laufend begleitet?
Ja, guckst du permanent? Also wenn ich Bock auf Immobilien habe, gucke ich, ganz einfach. Und wenn ich, manchmal hat man ja auch die Schnauze voll vor einem Thema und sagt, nee, jetzt im Moment kann ich das nicht mehr sehen, ich habe keine Lust auf Mieter oder Renovierung, oder ich investiere ja nicht nur in Immobilien, sondern auch in Unternehmen, was ich ganz super finde. Das heißt, immer wenn mich das eine Thema nervt, dann, ich sag mal so, wechsle ich um aufs andere. Und dann beteilige ich mich vielleicht mal in einem Unternehmen oder so. Und ich sag mal so, man muss natürlich auch sagen, guter Investor ist immer pleite. entsprechend ist natürlich auch ganz wichtig, was für einen Cashstand hast du, was hast du sonst noch vor, und in Abstimmung letztendlich zu deiner eigenen Liquidität machst du es dann abhängig, was du investierst, wie viel und wann.
Okay. Florian, nichtsdestotrotz finde ich es immer ganz wichtig, dass man bei allen Investitionsmöglichkeiten auch über die Risiken und Fallstricke spricht. Was sind deiner Meinung nach die größten Risiken oder Fallstricke, denen sich jetzt gerade vielleicht auch ein junger Investor, mit denen er sich konfrontiert sehen könnte?
Also letztendlich hast du 3 Bereiche bei einer Immobilie. Du hast einmal den Mieter, du hast einmal das Objekt, und du hast die Finanzierung. Das sind so die 3 Bereiche. Und in allen 3 Bereichen gibt es bestimmte Kernrisiken. Grundsätzlich ist es so, man kauft nie eine Immobilie, wenn sie negativen Cashflow hat. Was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich die Kaltmiete abzüglich der nicht umlagefähigen Kosten und deine monatlichen Kreditrate müssen immer noch ein positives Ergebnis geben. Das heißt, ich kaufe nichts, wo ich jeden Monat was dazulegen muss. Ja. Das ist das Wichtigste. Denn wenn du etwas kaufst, zum Beispiel, ich kaufe etwas in Hamburg in der geilsten Lage, wo letztendlich Kaufpreis und Miete nicht so günstig sind, weil ich vielleicht spekuliere auf eine Wertsteigerung des Objektes, dann habe ich in der Regel einen negativen Cashflow. Wenn ich diesen negativen Cashflow habe und ich verliere von mir aus meine Arbeit oder ich werde krank, dann kann ich diesen negativen Cashflow monatlich nicht mehr bedienen und dann erwischt es mich. Ja. Das heißt, eines der größten Risiken, die du hast, ist, etwas zu kaufen mit negativem Cashflow. Das machen wir schon mal generell nie. Das kann man sich leisten, wenn man, keine Ahnung, 30 Objekte hat oder 20 und sagt sich, okay, mit einem zocke ich mal, ich denke, das wird mehr Mehrwert und das mache ich jetzt einfach mal, okay, aber generell Finger weg vor dieser Konstellation. Zweitens, wenn ich in einer Stadt investiere, die Bevölkerungsschwund hat. Das heißt, wenn ich hier in, gibt's ja bayerische Bieren, zum Beispiel in Hof investiere, wo mehr Leute wegziehen als hinziehen, und ich kaufe mir da, ich sag mal, mein Haus in der Pampa und will's dann irgendwann verkaufen und keiner will's mehr, dann habe ich echt ein Thema. Oder ich werde alt und habe letztendlich kein Einkommen mehr und dann bekomme ich meine Rente und die ist 50% kleiner als das, was ich verdient habe, und auf einmal kann ich die laufenden Kosten meines Eigenheims nicht mehr decken und dann muss ich es verkaufen und es gibt keinen, der es haben will, weil da jeder wegzieht, dann habe ich echt ein Problem. Das heißt, das Thema Lage in Hinsicht von Bevölkerungsstabilität und Wachstum halte ich für ganz wichtig. Dann, wenn wir zum Mieter kommen, ich sag mal so, am liebsten kaufe ich leere Objekte, weil da kann ich mir den Mieter selber aussuchen. Da gibt es eine Grundregel Nummer 1, wir suchen den langweiligsten, stabilsten, solidesten und einkommensstärksten Mieter, der wenig Dreck macht. So hart wie es ist.
Ja.
Ich vergebe Wohnungen genauso wie eine Bank Kredite vergibt. Das bedeutet, ich ziehe eine Schufa, ich mache eine Selbstauskunft, ich mache ein Gespräch mit dem Mieter und auch hier gilt, so wie jemand im Kleinen ist, so ist er im Großen. Das heißt, ist er unpünktlich beim Termin, sieht er aus wie der letzte Schlunz, erzählt mir irgendeine komische Geschichte über sein Leben, dann ist er eigentlich schon durch, weil ich kaufe nicht die Probleme anderer Leute.
Ja.
Sondern ich suche jemanden letztendlich, der mit meinem Objekt, wofür ich auch hart gearbeitet hat, gewissenhaft und gut umgeht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich letztendlich, ich sag mal, es drauf ankomme und lass jemanden mit einer negativen Schufa rein, der kein gutes Einkommen hat, der einen schlechten Lebenslauf hat, erhöhe ich letztendlich mein Risiko.
Ja.
Ich weiß, das ist gemein hinsichtlich sozial benachrichtigter Fälle. Aber ich sag mal so, meine Meinung ist, dafür ist wirklich auch der soziale Wohnungsbau da und da muss was passieren und mehr passieren. Aber wenn ich gerade wenig Objekte habe, kann ich es mir echt nicht leisten, das Risiko einzugehen eines Mietausfalls.
Ja.
Ich muss selbst sagen, ich hatte noch nie einen Mietausfall und hatte noch nie einen Mietnomaden. Aber ich habe selbst gelernt, weil ich an so einer Minibank beteiligt bin, nach welchen Kriterien man Kredite bekommt und ausgibt und sie auch wiederkriegt. Und die gleichen Kriterien lege ich an, letztendlich, wenn ich einen Mieter suche. Und damit bin ich immer super gefahren. Ich bin sehr nett und zuvorkommend zu meinen Mietern. Ich versuche dann auch, ein gutes Verhältnis aufzubauen. Im Banking nennt man das Relationship Banking. Ich mache Relationship mit meinem Mieter, ein gutes Verhältnis, wenn er ein Problem hat. Ich kümmere mich um alles schnell, sodass wir beide eine, ich nenne es mal, sympathische, freundschaftliche Geschäftsbeziehungen haben.
Okay.
Ne? Also auch wenn ich Mieter sehr lange habe, dann, ich sag mal, ist mir die Mieterhöhung dann oft wurscht, weil ich einfach den schon so lange kenne und gute Erfahrung habe. Und wenn mein Cashflow positiv ist, dann bin ich eigentlich zufrieden und das Objekt macht, was es machen soll.
Ja.
Ne? Und das sind schon mal so Hauptrisiken, würde ich einfach mal sagen. Dann gibt es natürlich noch objektbezogene Risiken. Letztendlich, ich sag mal so, wenn ich mir ein Objekt kaufe und es mir vorher nicht angucke, es gibt so 3-4 üble Eckpunkte. Einmal ist das Dach. Da muss ich den Verkäufer fragen, wie alt das ganze Ding ist. So ein Dach hält 20 bis 40 Jahre. Wenn das Dach 40 Jahre nicht saniert worden ist und ich frage nicht nach, ist ja nur nachfragen, nachgucken, sich schriftlich bestätigen lassen, dann gehe ich dort ein Risiko ein. Wobei, ich kaufe eigentlich immer eher Wohnungen in Häusern mit 8 bis 15 Parteien. Und auch wenn dort mal ein Schaden kommt, dann trifft es mich in der Regel ja immer nur zu 1/10 oder 1/15.
Ja.
Ne, und auch meistens nicht ohne Vorankündigung. Weil in der Regel gibt es da eine Eigentümerversammlung, da wird beschlossen, irgendwas zu machen. Und dann habe ich immer noch Zeit, das anzusparen, um dann das Problem zu beseitigen. Also Dach ist ein Problempunkt, ein großer. Zweites Problempunkt ist feuchter Keller. Und da kann man auch selber einfach mal in den Keller gehen. Wenn es da faulig, feucht riecht und stinkig ist, dann ist das schon mal kein gutes Anzeichen. Dazu brauche ich in der Regel keinen Bausachverständigen. Na, und die dritte Kostenkomponente ist in der Regel die Heizung.
Ja.
Na, also da sollte ich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Aber das beschreibe ich auch in meinem Buch recht einfach. Da gibt es so ein paar logische Eckpunkte. Und wenn ich die einfach berücksichtige, dann kann mir da wirklich wenig bis nichts passieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten 15 Jahren hatte ich einmal was ich nicht gesehen hatte, was auf mich zukam. Weil ich einfach, ich sag mal so, auch alles hinterfrage, mir Eigentümerprotokolle gehen lasse und einfach viel nachschaue. Und wenn du dich da gut informierst und alles nachliest, dann ist das Risiko schon sehr klein.
Okay.
Nicht umsonst gibt dir eine Bank einen Kredit für 1,5%, ne? Das muss man klar sagen.
Klar,
die nimmt keine 10%, sondern nur 1,5%, weil sie selber dort das Risiko am kleinsten sieht. Das wären die Risiken und die Möglichkeiten, die auszuschließen.
Okay, ein Risiko noch, das Finanzierungsrisiko, bist du noch nicht darauf eingegangen?
Ja, Finanzierungsrisiko, ich sag mal so, es geht natürlich darum, die Finanzierung, also generell. Es gibt ja immer verschiedene Finanzierungskonzepte bei der Bank. Das sicherste und einfachste ist ein Annuitätenkredit. Das heißt, deine Rate bleibt jeden Monat gleich und du kannst das Ding ganz komfortabel über, ich finanziere in der Regel auf 10 Jahre, 10 Jahre lang abtrotteln. Wenn du jetzt kreativ bist und fängst an, ich sag mal so, nur den Zins zu zahlen, also ein sogenanntes endfälliges Darlehen zu nehmen. Das heißt, du zahlst monatlich nur einen Zins und die Tilgung machst du in irgendwelchen Kombipräparaten oder wie nennt man das? Finanzsurrogate, also Ersatzmittel wie irgendwelche Lebensversicherungen, Fonds, Bausparer, dann ist das fast immer schlecht. Also ich kenne eigentlich, also ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der eine Ersatzfinanzierung hatte, die sich gelohnt hat. Noch nie. Und das innerhalb von 15 Jahren. Früher war das mit der Lebensversicherung ganz witzig, da waren die nach 12 Jahren steuerfrei. Und auch wenn die sich, also der Ertrag, und auch wenn die sich nicht so richtig gerechnet haben, mit der Steuerfreiheit war das ganz lustig. Aber dadurch, dass dieses 12 Jahre Lebensversicherung halten und steuerfrei aufgehoben ist, sehe ich das größte Risiko in der Form der Finanzierung. Die meisten Banken wollen ja heute auch schon 2% Tilgung. Mit 1% finanzieren die ja meistens gar nicht mehr. Das heißt, wenn du einen positiven Cashflow hast und schaffst ihn zu erzeugen mit 2% Tilgung und dem Zinssatz, dann hast du eigentlich generell organisch fast immer ein Geschäft, was sich grundsätzlich schon rechnet, weil es muss ja immer schon, ich sage jetzt mal 4% erwirtschaften oder 4,5, damit das klappt. Also kann es gar nicht zu teuer sein. Ich selber bin kein großer Fan von Sonderimmobilien. Sonderimmobilien sind alle die Immobilien, wo es zum Beispiel nur einen sehr kleinen Nachfragerkreis gibt. Zum Beispiel ein Ladengeschäft, Gewerbeeinheiten. Ich weiß, da gibt es absolute Profis, die würden mir jetzt links und rechts eine Backpfeife verpassen. Aber es ist halt so, wenn du eine spezielle Gewerbeimmobilie hast und wohnst in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern, dann gibt es vielleicht 5, für die dieses Objekt interessant ist. Und da musst du erstmal einen finden. Wenn du in einer guten Stadt ab 100.000 bist und die wächst oder ist konstant steigend und du hast eine Zwei-Zimmer-Wohnung und machst eine Anzeige, also wenn du unter 50 Bewerbern hast, ist schon komisch. Ne? Und dadurch kannst du ein Risiko reduzieren, indem du dir dann aus den 50 Bewerbern die Rosine rauspickst. Also den einfach raussuchst, der am besten zu deinen idealen Zielen und Vorstellungen passt.
Okay. Vielen Dank dafür. Auch das kann ich so wieder unterstreichen. Wichtig ist, glaube ich, für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich wirklich Gedanken zu machen, was er möchte, sich potenzielle Risiken vor Augen zu halten. Und was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde, und das sehen viele eben nicht, dass schon, wie du das sagst, die Investition muss von Anfang an positiven Cashflow erzeugen.
Jo, ich sehe das Wichtigste.
Ich sehe das immer wieder mit Kapitalanlage, Immobilien. Häufig sind es denkmalgeschützte Immobilien aus den neuen Bundesländern, die dann über Finanzdienstleister vertrieben werden.
Jo.
Da ist das in den seltensten Fällen der Fall, dass man dort einen positiven Cashflow erzeugt. Und da so sehr, sehr vorsichtig sein, von Anfang an die Sachen vernünftig durchkalkulieren und dann sehe ich das wie du, dann sind die Risiken überschaubar. Wobei ich immer noch empfehle tatsächlich, entweder man hat sich natürlich über die Dauer vielleicht ein eigenes Näschen aufgebaut, ansonsten empfehle ich immer, gerade wenn man in Mehrfamilienhäuser investiert, immer einen Spezialisten mitnehmen. Also die Erfahrung habe ich gemacht, gerade wenn man sich das selber nicht zutraut oder so wie ich persönlich zwei linke Hände hat und mit diesen technischen Themen einfach wenig bewandert ist, immer einen Bausachverständigen, irgendwie einen spezialisierten Ingenieur, Architekt etc. pp. Mitnehmen. Meiner Meinung nach gut investiertes Geld, weil bevor man hinterher auf irgendwelchen versteckten Schäden sitzen bleibt, kann dann doch mitunter ganz teuer werden.
Jein. Ich sag mal so, das Problem heutzutage ist ja, dass du schnell sein musst. Und wenn du dir 40 Stück anguckst oder 30 und nimmst jedes Mal einen Bausachverständigen mit, dann geht natürlich auch deine Rendite gegen null, ne? Weil der will ja auch pro Objekt mal 1500 Euro oder so haben.
Ja, das stimmt.
Also da musst du halt auch schauen, wie du das machst. Deswegen bin ich eher ein Fan von kleineren Wohnungen und oft liest du ja über Schäden und wenn es Probleme gibt, ich sag mal so, in den Eigentümerprotokollen. Mhm. Wenn es wirkliche Probleme gibt, kannst du auch deine Hausverwaltung kannst du anrufen und kannst einfach fragen, wie ist denn Status des Objektes? Das hilft auch, denn einmal im Jahr ist eigentlich auch eine Hausverwaltung verpflichtet, ja, das Objekt zu begehen und die größten Probleme mal aufzuzeigen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, egal was für Probleme es gibt, bis zur Unzuverlässigkeit des Hausmeisters. Mhm. In diesen Protokollen steht oft alles Mögliche drin. Mhm. Weil es gibt immer irgendeinen Eigentümer, der da sehr, ich sag mal so Typ Lockwart ist, und der bringt alles auf den Tisch. Also ja, mit rückwirkend 5 Jahre Eigentümerprotokolle und der Hausverwaltung anzurufen, bist du eigentlich immer recht gut mit dabei. Und dann Dachheizung und Keller, das kriegt man eigentlich auch ganz gut hin. Ich sag mal so, da ist das Risiko schon sehr begrenzt. Und wenn ich mir nicht sicher bin, und da bin ich auf jeden Fall bei dir, und es vielleicht wirklich schon kurz vorm Abschluss steht, und ich mir eigentlich vielleicht schon der Notar, der Telekaufvertrag da ist, dann kann ich immer noch, wenn ich ein flaues Gefühl habe, mal mit einem Sausachverständigen nochmal durchtigern. Mhm. Aber da würde ich erst bis zum Ende warten, weil heute muss man schnell sein, sonst kriegst du nichts. Ne, die guten Objekte, da kannst du nicht sagen, ja, und jetzt hole ich nächste Woche mal meinen Bauverständigen, ach, der ist gerade in Urlaub und dann vielleicht in 3 Wochen, die guten Dinger sind dann weg. Also da ist wirklich das ist klar, ja. Speed of Implementation, die Geschwindigkeit der Umsetzung, eines der Erfolgskriterien schlechthin. Ist
ja,
es.
Ja, ja, stimmt. Ne,
also
Florian, vielleicht gerade, wo du dabei bist, so langsam zum Ende des Interviews, Speed of Implementation ist eine Empfehlung. Was wären weitere Empfehlungen, die du dem geneigten Immobilieninvestor mitgeben würdest, bevor er sich seine erste Immobilie zulegt?
Also das, was ich heutzutage ganz oft vermisse, ist, dass sich Menschen generell mal mit ihrer persönlichen Zielsetzung auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, was will ich eigentlich? Ja. Und wo will ich eigentlich hin? Mhm. Ne, die meisten oder viele wundern sich immer, dass ihr Leben irgendwie nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Aber wenn man sie fragt, wie stellst du dir dein Leben vor, und zwar ganz konkret, haben sie oft darauf keine Antwort. Ja. Ich sage immer, wenn du nicht weißt, wo du hinsegeln willst, dann darfst du dich nicht wundern, dass du nie günstige Winde hast. Also das Erste, was du machen musst, ist für dich selber mal festlegen, was will ich eigentlich? Zweite Geschichte ist, wenn ich mit Immobilien natürlich passives Einkommen aufbauen will, ist die nächste Frage, wie viel möchte ich eigentlich haben? Was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Und dann einfach mal rückwärts rechnen, wie viele Objekte brauche ich eigentlich, mit denen ich sicherstellen kann, dass ich auch das kriege, was ich will. Und das halte ich für eine ganz wichtige Strategie. Sich also im Vorfeld überlegen, was will ich vom Leben? Bei manchen geht es eigentlich nur darum, vielleicht monatlich 500 Euro extra zu haben. Da ist man recht schnell fertig mit Immobilien. Anderen geht es wiederum darum, ich sag mal so, jeden Monat 10.000 Euro zu haben. Andere wollen einfach nur ihre laufenden, ich sag mal so, finanziellen Kosten decken. Das war grundsätzlich auch mal mein Beweggrund. Also ich unterscheide immer zwischen finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit. Finanziell unabhängig heißt, dass alle deine laufenden Monatsrechnungen bezahlt werden und du letztendlich nicht mehr dafür arbeiten musst. Mhm. Aber dann bist du immer noch nicht frei. Du kannst ja nicht machen, was du willst, sondern letztendlich brauchst du dann nur nicht mehr arbeiten und alles läuft wie bisher und das Ding ist safe. Ja, das ist der sogenannte Fuck-You-Zustand, wo dich eigentlich jeder mal am Arsch lecken kann. Ja, weil ob der Arbeitgeber kündigt oder nicht, ob das Auto kaputt ist oder nicht, okay, mit der Rate läuft alles. Aber du bist nicht reich, um Gottes Willen. Ne? Du bist da kein Multimillionär, aber du bist frei oder finanziell unabhängig. Das ist mal so der erste Schritt. Ne? Und sich dann zu überlegen, okay, vielleicht will ich finanziell frei sein, aber zusätzlich möchte ich monatlich noch meinen Sportwagen fahren. Und der kostet, was weiß ich, 1800 Euro im Monat. Oder ich will jeden Monat 500 Euro an eine gemeinnützige Institution oder an den lokalen Bowling-Club oder an die Tierschutzorganisation spenden. Oder was immer du auch willst, ist ja alles legitim und worauf immer du Bock hast. Aber zuerst sollte man mal eruieren, auf was habe ich Bock, wie viel brauche ich eigentlich, wozu brauche ich das wirklich, weil meistens braucht man weniger, als man denkt. Mhm. Ne? Und wenn man weniger, als man denkt, braucht, hat das einen riesen Vorteil, man ist da schneller. Und man schafft sich kein Ziel, was so groß ist, dass es einen von Anfang an demotiviert. Weil Vermögensaufbau beginnt immer furchtbar langsam. Und es ist furchtbar langweilig. Und es geht ganz langsam los. Und es gewinnt eigentlich erst auf Strecke an Tempo. Aber am Anfang denkt man sich, oh Gott, das schaffe ich nie. Und das ist das Fiese am Vermögensaufbau. Ne, es ist nicht so, ich schmeiß was rein und 3 Wochen später alles super, sondern ich muss halt auch ein bisschen Zeit und Weitblick mitbringen. Und da muss ich einfach üben. Da gibt's auch einen schönen Spruch, der besagt, Geld wandert immer von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Ja. Dementsprechend wichtig, sich Ziele zu setzen, dann zu überlegen, mit was, mit welchem Investitionsinstrument, mag es Immobilien sein, setze ich das um und dann mit Disziplin und Kontinuität dran arbeiten. Bei Olympia gewinnen nie die Talentiertesten, es gewinnen immer die Leute mit Disziplin. Ja. Und so ist Vermögensaufbau. Vermögensaufbau ist eine reine Sache von Disziplin.
Okay, Florian, gerne. Danke dafür. Das war, finde ich, ein schöner Aufruf nochmal zum Schluss. Das Thema hatten wir auch hier im Podcast schon öfters und es ist ein ganz klares Muster von erfolgreichen Menschen, dass alles bei dem Setzen der Ziele, bei dem Gedankenmachen darüber, wo man hin will, beginnt und dann natürlich beim Durchziehen und Durchhalten. Von daher... Ja, bitte.
Ja, absolut richtig. Also das sind die wesentlichen Eigenschaften und du musst dich auch am Anfang entscheiden, möchtest du ein konsumorientiertes Leben führen oder möchtest du ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit führen? Fakt ist, beides geht nicht von Anfang an. Ja. Denn wenn du alles raushaust, dann kannst du nichts aufbauen. Ja. Und Aufbauen beginnt immer mit der Idee, dass du weniger ausgibst, als was du einnimmst. Also anders ausgedrückt, reich wirst du von dem, was du behältst. Ja. Und nicht von dem, was du konsumierst. Und viele machen den Fehler, die wollen von Anfang an so leben wie die Geissens. Ich sage mal so, geben gleich Vollgas und dann ist das kontraproduktiv zum Thema Vermögensaufbau. Ja. Und deswegen ganz wichtiger Punkt, dass man letztendlich anfängt mit dem Thema finanzieller Bildung. Deswegen finde ich ja auch deine Idee des Money Talks genial, dass man sich auch, ne, dass man als ersten Schritt, ich sag mal, an seiner finanziellen Bildung arbeitet, dann das richtige Mindset entwickelt, also die Weltanschauung und sich dann als drittes die Instrumente sucht, die oder den Wagen sucht, der einen dann in die finanzielle Freiheit führt. Und das biete ich, jetzt kurze Eigenwerbung muss ja auch mal sein.
Die hätte ich sonst sowieso hinterher noch gebracht.
Ah, okay. In meinem Immobilienkurs an, weil ich halte diesen Dreiklang für ausgesprochen wichtig. Denn wenn du nur Ahnung von Immobilien hast oder nur Ahnung von Aktien hast, dann wird das auch nichts, denn du brauchst immer auch Investitionsmasse.
Ja. Also ich die deine die Informationen zu deinem Buch und auch zu deiner Education-Firma werde ich verlinken. Vielleicht kannst du uns gleich da zum Abschluss noch kurz sagen, wo wir überall etwas von dir, etwas über dich finden können. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes.
Also wer kostenfreie Interviews will, rund um das Thema, also nicht Interviews, sondern es sind immer Leser, die mir eine Frage stellen und ich beantworte diese Frage immer, die findet man unter Immobilienmillionär auf YouTube. Da habe ich immer wieder Leser, die mir Fragen stellen und da bin ich faul, ne? Weil ich beantworte dann diese eine Frage immer als Video, so muss ich sie nicht jedes Mal neu beantworten, natürlich toll für Leute, die dazukommen, die können sich dann die Videos quasi kostenfrei auf YouTube anschauen. Wer Interesse hat an einer Immobilienausbildung, wo es aber nicht darum geht, jetzt, ich sag mal so, sich mit Inhalten vollzustopfen, sondern Strategien zu lernen, wie man das Ganze schnell auf den Punkt bringt, den empfehle ich die Seite immobilien-millionär.de, weil da stellen wir quasi unseren Immobilienkurs vor. Und wer generell so Interesse hat an einfach so Inspiration, Tipps zum Immobilienlifestyle, das ist bei mir auf Facebook und hat den gleichen Titel wie das Buch, das 1x1 des Immobilienmillionärs.
Super, Florian. Vielen Dank dafür. Ich kann das
gerne, Christian.
Jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Auch gerade das Buch habe ich auch habe ich auch gelesen und es ist gerade wirklich für den Einsteiger ein ganz tolles Kompendium, um sich an das Thema ranzuwagen, damit zu beschäftigen und hinterher in die Umsetzung zu kommen. Also großer Aufruf, schaut euch das an, vernetzt euch mit Florian und dann bleibt mir nur noch, mich bei dir ganz recht herzlich zu bedanken, dass du die Zeit dir genommen hast. Und,
danke Christian, gerne, weiter so.
Hoffe, wir hören und sehen uns demnächst wieder. Von daher vielen Dank und ciao, ciao.
Tschüss Christian.
So, das war's schon wieder mit dieser Episode. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Ich habe jetzt schon öfters von euch die Bitte gehört, eine Zusammenfassung der Inhalte in Textform zur Verfügung zu stellen. Dieser Bitte möchte ich natürlich nachkommen. Damit ihr keine Infos mehr verpasst, registriert euch bitte unter www.money-talks-radio.de/insider. Neben den Informationen zu den aktuellen Episoden bekommt ihr in regelmäßigen Abständen interessante Tipps, Tricks, Infos, vor allen Dingen aber auch spannende Deals von unseren Interviewgästen. Also ran an die Tasten und eintragen. Zusätzlich bitte ich euch noch, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben und den Podcast zu abonnieren, damit wir auch weiterhin spannende und interessante Gesprächspartner für euch finden. Vielen Dank an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned und don't believe the hype.